der Predigt losgeht, möchte ich gerne mit euch gemeinsam den Psalm nochmal lesen bzw. gegenseitig lesen lassen. Machen das so, ich beginne und lese selbst und eigenständig die ungeraden Verse, beginne Vers 1 und ihr macht dann jeweils die geraden Verse mit ab Vers 2. Ihr habt dafür diese Rollen auf den Tischen und wo es ein bisschen knapp geworden ist, der Frank den Psalm dann auch. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht alles wissest. Du schaffest es, was ich vor oder hernach tue, und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und so hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich in den Himmel, so bist du da. Werde ich in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde ich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn
auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht,
denn du hast meine Niere in deiner Gewalt. War es über mir in Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke
und das Erzählen meiner Seele. Es war, die mein Gebein nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unten an der Erde.
Deine Augen sahen mich, da ich noch unbewertet war und wahre Rate war auf deinem Buch geschrieben, die nur werden sollten und sehr selten keiner da war.
Aber wie köstlich sind von mir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Summe?
Sollte ich sie zählen, so würde ihr mein Herz sein, wenn es alles. Wenn ich nicht aufwache, bin ich nur bei dir.
Ach Gott, dass du tötetest alle Gottlosen und die Blutgierigen von mir weichen müssten. Denn sie sehen
von dir lästerlich. Und deine Feinde erheben sich ohne Ursache.
Ich hasse ja, Herr, die dich hassen und vertreust mich auf sie, dass sie sich widersetzen.
Ich hasse sie im rechten Herz, darum sind sie meine Antwort.
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine.
Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege.
Das war meine gute Übersetzung, ich glaube 1912. Abständig ein wenig in der Sprache, hat aber noch ein paar schöne Sprachbilder drin. Stolz auf euch, dass ihr das so gut gemacht habt. Wow, wenn ich mir diesen Text, durchgelesen habe, war mein erster Gedanke neben, oh mein Gott, was sollst du denn darüber bitte predigen? Ganz klar, sowas will ich auch echt mal gerne schreiben. So Gedanken wie, erforsche mich Gott, und du kennst mich, sind Aussagen, die sich im Kontext des christlichen Glaubens leicht plausibilisieren lassen. Denn ich will eine Beziehung mit Gott, deswegen bin ich Christ geworden. Und zu einer Beziehung gehört natürlich auch, dass mich der andere kennt, ich ihn an mir teilhaben lasse, an meinen Sorgen und Nöten, aber auch an meiner Freude. Was mich besonders fasziniert hat, war die Sprachgewalt, mit der der Autor sein Gottesbild schildert. Und die ist für mich schlichtweg überwältigend. Was für schöne Bilder. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Die Nacht leuchtet wie der Tag. Und doch verlässt der Psalmist seine menschliche Perspektive nicht. Trotz der Erkenntnisse, vielleicht aber auch eher einer zunächst einfach übernommenen Lehrmeinung, die da heißt, du kennst mich, du siehst, was ich mache, kennst meine Gedanken, ist dem Psalmist diese Erkenntnis aber schlussendlich doch zu hoch, zu abstrakt. in Gottes Welt einzutauchen, in Gottes Gedankenwelt einzutauchen, ihn zu verstehen, ist schlicht unmöglich. Die Aussagen, die der Psalmist hier über Gott trifft, sind verschieden deutbar, wie auch die Rezeptionsgeschichte deutlich macht. Entweder, auf der einen Seite, wird Gott als der Menschenüberwacher gezeichnet. Das ist die negative Seite der Nähe in einer Beziehung. Sie entdeckt nämlich oder enthüllt Mangel, Fehler, Beschädigungen, alles das, was nicht gut läuft. Alles weiß er, alles sieht er. Da winkt schon so leicht dieser pädagogische Vorschlaghammer des strafenden Gottes. Gott sieht alles. Und was soll denn der liebe Gott bloß dazu sagen? Wie tief kann dadurch der Samen der Angst und des Misstrauens Gott gegenüber in uns gepflanzt werden? Gleichzeitig ist dieses Erkennen aber auch der positive Aspekt der Nähe. Nähe mag vielleicht Mängel, Fehler oder Beschädigungen aufdecken, aber liebende Nähe und die liebende Nähe Gottes wird diese zunächst nicht strafend oder anklagend begegnen, sondern verändernd und heilend. Dadurch schafft diese Nähe Geborgenheit und Schutz. Das soll der Psalm meiner Meinung nach dann schlussendlich auch ausdrücken. Du warest über mir Mutterleib. Ich bin wunderbar gemacht. Alles Aussagen, die der Autor trifft, trotz seiner nur allzu wahrscheinlichen Fehlbarkeit als Mensch. Dies wird für mich vor allem in Vers 8 deutlich. Bettete ich mir in die Hölle, so bist auch du da. Selbst an dem Ort, der wie kein anderer für Gottverlassenheit, Sünde und Ferne von Gott steht, auch da ist Gott mit ihm. Und fragt sich der Psalmist zunächst noch, rein hypothetisch natürlich, wohin er denn vor Gott fliehen könne, so wünscht er sich doch zum Schluss des Gebets das, wovon er sich am Anfang noch gewiss wägte. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Aus dem Dogma, Gott kennt mich, wird ein persönlicher Wunsch. Eine Beziehung und Nähe zu Gott wird für den Beter wichtig. Und das passiert nicht einfach so, sondern ist das Ergebnis eines Prozesses. Ich weiß nicht, wann, wo oder ob ihr euch für eine Beziehung mit Gott entschieden habt. Für die Mehrheit von uns dürfte es aber wohl sein, dass das erste, mehr oder weniger, sagen wir mal, bewusste Ja in der Konfirmation ausgesprochen wurde. Das wirklich erste Mal gemeint und gefühlt, habe ich das Ganze ein paar Jahre später. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wann es war, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Situation. Ich fühlte mich damals von der ganzen Welt abgestoßen. Die Schule lief nicht gut. Freunde waren auch nicht gerade viele um mich und das ist beinahe schon schön geredet. Ich habe ein paar schlechte Erfahrungen mit dem Thema Vertrauen in der Zeit gemacht. In die Andreasgemeinde kam ich damals für den Konfirmationsunterricht. Meine erste Begegnung mit dem Glauben. Mehr als der Unterricht hat mich dann jedoch hier die Mitarbeit angesprochen und dementsprechend schnell war ich in den verschiedenen Jugendangeboten dieser Gemeinde dann präsent und habe dort mitgearbeitet. Im Laufe der Zeit brauchte ich eine für mich auch bis heute noch sehr spezielle Freundschaft auf und diese drohte irgendwann an einem Punkt wieder zu zerbrechen. An Gott glaubte ich damals schon irgendwie. Zumindest habe ich gebetet und die Lobpreislieder, meistens wohl auch ziemlich schief, aber laut mitgesungen und war von dem Geist, den diese Gemeinde da versprüht hatte, total erfüllt. Und auf einmal brach diese meine kleine neue Welt in sich zusammen und ich wusste nicht mehr wohin. Es war Winter, draußen lag Schnee und ich führte unseren Hund auf seine abendliche Runde aus. Ich ging schnurstracks nach Bad Soden, in den Wald, angefüllt von Ohnmacht, Trauer und Wut. Bin ich in die Knie gegangen und habe angeklagt. Nicht die Welt oder das Schicksal an sich, sondern Gott. Ich habe ihn eigentlich innerlich und ich glaube auch laut angeschrien, warum er mir diesen Menschen irgendwie wieder entreißt, weil er so viel bedeutet. Ich habe echt geheult und mich total betrogen gefühlt. Und bis zu diesem Tag habe ich, zumindest nicht bewusst, irgendwie eine Antwort auf meine Gebete erhalten. Vielleicht habe ich nicht genug hingehört, nicht genug hingeschaut, vielleicht ist es mir auch einfach gar nicht aufgegangen, was alles an Gebetserhörungen in meinem Leben damals passiert ist. aber auf einmal durchströmte mich eine innere Wärme und Geborgenheit. Und diese Worte, die man auch gerne in den Lobpreisliedern singt, das Geborgensein in Gottes Hand, das ich kann nicht tiefer fallen, die vorher nette Worte waren, aber eher Phrasen waren, füllten sich für mich an dem Punkt mit Leben. Meine erste Reaktion war dann jetzt allerdings nicht Erleichterung, sondern Trotz und Wut. Irgendwie konnte ich mit der Situation überhaupt nicht zu anfangen, sprang auf und lief weg, nur um dann ein paar hundert Meter später wieder weinend im Schnee zu versinken. Auch dort umfing mich wieder etwas Tröstendes. Und diese, nennen wir es mal Begegnung, hat sich dann tief in mein Herz eingebrannt. Ob sich Gott schon um mich gekümmert hat, als ich noch nicht bereitet war, wie der Psalmist schreibt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber Gottes schützende und leitende Hand habe ich in meinem Leben immer wieder erfahren. Über einen Psalm zu predigen, birgt immer die Gefahr, entweder zu persönlich zu predigen oder viel zu analytisch zu predigen. Aber gerade die Psalmen laden auch unheimlich dazu ein, persönlich zu predigen, weil sie nämlich diese Chance in sich birgen, uns in ganz besonderer Art und Weise anzusprechen. Ich verstehe den Psalm 139 so ein bisschen als Reisebericht durch das Leben, der alle Lebensabschnitte mit abdeckt. Vor der Geburt, von der Geburt, in allem unserem Handeln, beziehungsweise das Handeln desjenigen, der es geschrieben hat, bis hin zum Betten in der Unterwelt, der Welt des Toten, also bis in den Tod hinein. Der Autor weiß, dass Gott in jedem dieser erlebten und noch zukünftigen Episoden seines Lebens Gott um sich hat, auch wenn er ihn mal nicht aktiv spürt. Und dies scheint mir auch, und jetzt komme ich, ich habe vorhin gemerkt, da haben einige auch aufgemerkt, zu einem paar Kernversen dieses Psalms. Diese Erfahrungen sind für mich, glaube ich, oder stellen für mich auch den Anlass dazu dar, warum die Verse 19 bis 22 in diesem Psalm stehen. Und man kann der Bibel ja einiges vorwerfen oder antragen, aber gerade nicht, dass sie oder ihre Autoren naiv, lebensfremd oder weltfremd werden. Nach diesem großen Bekenntnis, was Gott alles für ihn ist und was er macht und wie er um ihn ist, könnte der Psalm ja eigentlich auch schon enden. Und dann müssten wir mit diesen Begriffen wie Tötetest und Feind und Hass überhaupt nicht umgehen. Aber diese Erfahrung ist existenziell wichtig. Es ist eine Erfahrung, die vorher in dem Psalm noch nicht verarbeitet war. Nämlich die Ablehnung dessen, was dem Psalmist wichtig ist und was er für richtig und gut erkannt hat. Gott. Dies verarbeitet der Autor, wie gesagt, in den Versen 19 bis 22. Wichtig ist mir dabei zweierlei. Erstens, diese Verse gehören in diesen Psalm. Im Gesangbuch werden diese Verse zum Beispiel ausgelassen, einfach weggelassen und berauben ihm dadurch dieser authentischen und existenziellen Erfahrung. Es ist nicht alles kunterbunt und schön und glatt gebügelt in dieser Welt. Und das sind, glaube ich, auch unsere Erfahrungen, die wir immer wieder machen. Warum man dann diese Erfahrungen in einem liturgischen, kirchlichen Kontext im Gottesdienst außen vor lassen will, bleibt nicht schleierhaft. Zweitens, dass dieser Text mehrere Jahrtausende alt ist, in einer anderen Gesellschaft, unter anderen historischen Voraussetzungen, sowie unter anderen sozialen, sowie kulturellen Einflüssen geschrieben wurde. Darum müssen wir, glaube ich, nicht streiten. Wichtig ist mir aber noch schlussendlich, dem Verdacht den Zahn zu ziehen, der Beter handle aus religiösem Fanatismus. Zwar werden durchaus starke Worte wie Hass und Feind benutzt, aber das Handeln überlässt der Beter Gott. Ach Gott, dass du tötetest die Gottlosen, ist vielmehr ein Stoßseufzer als eine Handlungsaufforderung. Stoßseufzer in der Bedrängung, die er erfährt. Der Psalm schließt von den Worten her fast wie er begann. Aber die Perspektive hat sich verschoben. Vielleicht habt ihr das ja auch gemerkt. Nicht mehr das dogmatische Abstrakte, du erforschst mich, du bist mir nah, sondern der Wunsch und die Aufforderung, erforsche mich, sei mir nah, beenden den Psalm. Warum? weil ich Gott dadurch Einfluss und Anteil an meinem Leben gebe und seine Nähe zulasse. Diese Nähe ist das Angebot, das er uns macht. Aber er drängt sie uns nicht auf.